Ich bin sehr glücklich für das, was in der Zwischenzeit auch präsentiert wurde, insbesondere bei dem letzten Termin von Irina und Gulzaira jetzt auch, dass man da diese Verbindung zwischen Mensch und Kosmos herausgearbeitet hat und auch jetzt künstlerisch noch erleben ließ. Und ich möchte dort anknüpfen und denke, das, was ich als einen Spruch von Rudolf Steiner zu Beginn übermitteln möchte, dass das ganz in diesem Sinne von dem, was ich eben angesprochen habe, zu verstehen ist. Aber zunächst möchte ich es gern vorlesen und man kann ja später das noch nachlesen, muss das jetzt nicht mitlesen, sondern erstmal hörend aufnehmen. Das, was Rudolf Steiner übermittelt hat, ist sehr spannend. Das heißt Welt und Mensch und im Untertitel Friedenstanz. Und es gibt zwei Daten, wo er das übermittelt hat. Einmal 1914 als Text und was dann noch weiter ausgeführt worden ist mit der Eurythmie am 10. Juli 1924, sodass man das auch findet, diesen Text in den Wahrspruchworten, wer das kennt, in der Gesamtausgabe Nummer 40 oder dann in der Eurythmie als sichtbare Sprache. Welt und Mensch, Friedenstanz. Es keimen der Seele Wünsche, es wachsen des Willens Taten, es reifen des Lebens Früchte. Ich fühle mein Schicksal, mein Schicksal findet mich. Ich fühle meinen Stern. Mein Stern findet mich. Ich fühle meine Ziele. Meine Ziele finden mich. Meine Seele und die Welt sind eines nur. Das Leben, es wird heller um mich. Das Leben, es wird schwerer für mich. Das Leben, es wird reicher in mir. Danke für den Text. Wenn wir die ersten Zeilen anschauen, dann wird angesprochen die Seele als eine Ebene des Menschen, dann der Wille, der mit dem Ich verbunden ist und das Leben, das mit allem dem, was sich wandelt, verbunden ist. Und dann kommt eine ganz große Dimension, die Dimension des Schicksals, mit dem ich verbunden bin und auch mein Stern. Also jeder Mensch, kann man sagen, hat eigentlich einen Stern. Es gibt genügend Sterne für alle Menschen auf der Erde. Und dann kommt meine Ziele, das geht in die Zukunft. Und das knüpft an bei den Aspekten von Werten oder Idealen, die mich ausrichten. Und das wird dann zusammengefasst, indem meine Seele und die Welt sind eines nur. Also das ist eine innige Verbindung zwischen dem Innersten des Menschen, der Seele und der Welt gibt. Und diese Verinnerlichung, diese Beziehung vom Mensch zur Welt bedeutet aber einerseits eine Helligkeit, ein Aufleuchten, aber auch etwas, was die Verantwortung trifft, Und das macht es nicht einfacher oder leichter, sondern vielleicht eher schwerer. Aber im Gesamten wird das Leben viel reicher durch diesen Aspekt, diese Herangehensweise, wie der Mensch sich mit der Welt vereint. Und dass das ganze Friedenstanz heißt, das ist etwas, was ja im Moment sehr wichtig ist. Und es ist auch deutlich, dass dieser Frieden bei jedem einzelnen Menschen anfängt. Dass es darum geht, dass jeder Mensch diesen Frieden erstmal in sich und für sich findet. Und das ist ja eine große Herausforderung, gerade für Menschen, die von einem Trauma betroffen worden sind, diese friedvolle Verbindung zu dem Menschen und zur Welt wieder zu finden. Und so möchte ich es doch noch einmal lesen, diesen Text, dass man das vielleicht, diese Gedanken noch nachklingen, empfindet, wenn man das nochmal hört. Welt und Mensch, Friedenstanz. Es keimen der Seele Wünsche, es wachsen des Willens Taten, es reifen des Lebens Früchte. Ich fühle mein Schicksal findet mich. Ich fühle meinen Stern, mein Stern findet mich. Ich fühle meine Ziele finden mich. Meine Seele und die Welt sind eins nur. Das Leben, es wird heller um mich. Das Leben, es wird schwerer für mich. Das Leben, es wird reicher in mir. Ich möchte jetzt das noch weiter vertiefen mit einer Übung von Luise Rettemann, die den Titel trägt, Inneren Frieden finden. Es findet sich in dem Buch Imagination als heilsame Kraft. Ich hatte Luise Rettemann eben auch schon erwähnt, als eine Traumatherapeutin, die sehr stark im deutschsprachigen Bereich zumindest gewirkt hat für die Ausbildung von Traumatherapeuten. Und sie haben das jetzt nicht, diesen Text, weil man kann das nicht gleichzeitig lesen und machen, sondern da geht es auch erstmal um das Zuhören und das innere Vorstellen. Und es wird aber dann in den Proceedings, wird es dann noch kommen, dass man das noch nachlesen kann. Eben, Sie sehen, dass das schon vorbereitet ist, dass man das auffinden kann zur Erinnerung. Dann lese ich jetzt diesen Text von Luise Rettemann. Es geht darum, ich lese ihn frei etwas, nicht ganz am Buchstaben. Es geht darum, dass man sich zunächst an eine Situation im Leben erinnert, in der man sich ganz in Frieden mit sich selbst gefühlt hat. Also ganz im Einklang mit sich gestanden ist und dass man im Moment so viele Erinnerungen versucht wachzumachen, dass man zu dieser Empfindung von Frieden kommt. Und wenn man das etwas gewonnen hat, auch vielleicht, wenn diese Situation nicht ganz so deutlich jetzt ist in Erinnerung, wie man das direkt gespürt hatte, wo es sich ereignet hat, dann kann man jetzt eine Situation aus den letzten Tagen nehmen. Und das ist meistens einfacher. wo man sich im Unfrieden gefühlt hat mit sich selbst und dort auch einige Erinnerungen kommen lassen, um das etwas zu spüren. Und jetzt kann man sich das bildhaft vorstellen, dass der Teil, der ganz in Frieden mit einem selbst ist, zu dem anderen hingeht, ihn anspricht oder, wenn man das bildhaft auch macht, ihn umarmt oder einhüllt, diesen Teil, der in Unfrieden mit sich selbst ist oder war, und einen freundlichen, liebevollen, akzeptierenden Kontakt aufnimmt. Eben durch Worte oder Berührungen oder beides, so wie es passt für die Situation. Aber es sollte auf jeden Fall etwas Unterstützendes, Liebevolles sein. Und der nächste Schritt ist, diese beiden Elemente, dieses Element, was im Frieden verbunden ist und das, was im Unfrieden verbunden ist, in das eigene Herz hineinzunehmen, weil sie gehören ja alle zum eigenen Inneren, zum eigenen Herz. Und dann umschließt das Ich von jetzt, von heute, die beiden Zustände. Und Sie können sich vorstellen, dass Sie eingehüllt sind, diese beiden Zustände, von einem Licht, das für Sie Frieden bedeutet, also einer Farbe, einer Lichtfarbe, die Frieden bedeutet. Und wenn Sie das von außen betrachten, aus der Perspektive das Ganze beobachten würden, so sehen Sie sich in dieser Farbe sitzend, dieses Licht durchströmt sie dann ja, mit der Farbe, die für sie stimmig ist, für eine Friedensfarbe. Und dann kommt sie mit der ganzen Aufmerksamkeit zurück in den Raum. Das ist immer ganz wichtig nach so einer meditativen Übung, wo man sich bewusst in eine Fantasieumgebung erlebt hat, dass man ganz konkret in den Raum sich zurückbegibt mit seinen Sinnen, damit man nicht hängen bleibt in dieser Außenwelt. Das haben wir jetzt ja gerade gehört, dass das auch eine Tendenz sein kann bei Trauma, dass man sich eher verliert in der Außenwelt. Wenn Sie den Text dann sehen, dann werden Sie merken, dass ich eine Zeile weggelassen habe, weil Frau Redemann schlägt das Blau, das Himmelsblau vor als Farbe, aber ich denke, das muss nicht unbedingt sein, dass man eine Farbe vorschlägt. Das können Sie mitnehmen oder auch weglassen, wenn Sie das selbst üben. Ja, jetzt möchte ich inhaltlich noch etwas darstellen und will das aber in einer gerafften Form übermitteln, dass wir wirklich noch Zeit haben, dann auch für Fragen zu beantworten. In den ursprünglichen Ankündigungen war jetzt ja noch vorgesehen, dass man etwas zu Assoziation und Dissoziation als Phänomene darstellt. Das hatten wir aber schon bei der letzten Präsentation machen können. Deshalb kann ich jetzt gleich zu dem Thema des posttraumatischen Wachstums oder man kann ja auch sagen posttraumatischen Reifung übergehen. Und wenn man das anschaut, wann das thematisiert wurde, so war das eigentlich erst in den 90er Jahren, aber wir haben ja auch schon erlebt oder gehört, dass dieses ganze Traumakonzept erst so wirklich in den 90er Jahren überall diagnostisch gefasst wurde. Und die ersten die eben das beobachtet und weitergezeigt haben, dass es ein posttraumatisches Wachstum gibt. Das waren Tetsechi und Calhoun, zwei Forscher von der University of North Carolina, Charlotte. Und die haben das erstmal so formuliert: Posttraumatisches Wachstum ist die Erfahrung positiver Veränderungen, die sich aus der Bewältigung von äußerst schwierigen Lebenssituationen ergeben. Es äußert sich auf vielfältige Weise durch eine größere Wertschätzung des Lebens im Allgemeinen, sinnvollere zwischenmenschliche Beziehungen, ein starkes Gefühl der persönlichen Stärke, veränderte Prioritäten und ein reiches existenzielles und spirituelles Leben. Also Sie sehen, das ist eine Kurzfassung von dem Inhalt. Und das Phänomen ist, dass Menschen eben trotz einer schweren traumatischen Krise, wo die psychischen Kräfte sehr eingeschränkt sein können, auch eben Neues entdecken oder eine Entwicklung, ein Wachstum, eine Reifung durchmachen können, sodass neue Fähigkeiten aufkommen können. Das haben wir ja heute auch schon im Zusammenhang mit der Kunst und auch letztes Wochenende von Irina gehört. Im deutschsprachigen Raum ist es auch nochmal kurz gefasst worden von Tanja Zöllner mit der Terminologie: Mit posttraumatischem Wachstum sind positive psychologische Veränderungen gemeint, die von Betroffenen als Ergebnis oder Folge des Bewältigungsprozesses von extrem belastenden Lebensereignissen berichtet werden. Und wenn wir das nochmal im Einzelnen anschauen, diese Phänomene, die man festgestellt und auch erforscht hat, nicht eigentlich nur bei der typischen psychiatrischen oder psychologischen posttraumatischen Störung, sondern auch bei vielen anderen schwerwiegenden Erkrankungen, wie ich das beim ersten Mal auch gezeigt habe. Das Phänomen, was man findet, eben diese intensivere Wertschätzung des Lebens, gekoppelt mit einem veränderten Bewusstsein für das Wesentliche. Das ist ja schon ein bedeutender Reifeschritt, dass man ein verstärktes Bewusstsein für die Lebensmöglichkeiten hat und auch sein Leben einrichtet, zu unterscheiden, was ist das Wesentliche und was das Unwesentliche. Und dass dann eben auch die persönlichen Beziehungen intensiviert werden oder man die Erfahrung machen kann, man kann das mehr beurteilen, was wirklich wichtige persönliche Beziehungen sind und was Beziehungen sind, die vielleicht nicht standhalten der Begleitung nach einem traumatischen Erlebnis, dass sich da die Beziehung wie klären, das Beziehungsnetz wie klarer wird. Und eben ein Phänomen, das erhöhte Mitgefühl, wir haben das schon gehört, die Empathie für andere, eben auch nicht nur im Zusammenhang mit sich selbst, sondern auch für andere notleidende Menschen. Aber auch die Fähigkeiten können deutlicher werden, dass man sich mehr bewusst wird der eigenen Stärken oder man könnte auch sagen der eigenen Ressourcen. Die sind ja sehr wichtig für die Bewältigung traumatischer Ereignisse. Aber auch das Bewusstsein für die Verletzlichkeit und der Umgang mit der Verletzlichkeit. Und das kann ja besonders auftreten, wenn man durch ein traumatisches Erlebnis dann eher eine höhere Sensibilität, also von den Sinnen, oder auch Sensitivität für das Seelische oder Geistige in der Welt erlebt. Das kann auch verletzlicher machen für Dinge, die man vielleicht vorher ohne diese Verstärkung gar nicht so beobachtet hat. Und eben, es können dann auch neue Möglichkeiten im Leben auftauchen. Also auch wenn vielleicht man Trauer haben kann für Dinge, die nicht mehr so weitergehen, wie sie vorher gegangen sind. Aber das Leben von Zukunft und neuen Möglichkeiten ist ein großer Schatz für diese posttraumatische Reifung. Und da gehört natürlich insbesondere auch ein intensiveres Bewusstsein fürs Spirituelle. Das erlebe ich vielfach bei Patienten, dass sie eben sich viel mehr als vor dem Trauma interessieren für spirituelle Themen oder selbst sich Fähigkeiten erwerben, die auch bis ins Therapeutische hineingehen können und ihre zum Teil auch ihre eigenen heilenden Fähigkeiten dann entdecken können. Und jetzt kann man fragen, was gibt es für allgemeine Dinge, seelische Fähigkeiten, die man üben und entwickeln kann, die dieses fördern, dieses posttraumatische Wachstum und die Reifung. Und auf dem nächsten PowerPoint-Screen findet man dann, dass ein Element ist besonders die Unterstützung positiver Emotionen. Und für das gibt es verschiedene Ideen, die vielleicht sehr ähnlich klingen, aber doch sehr konkret sind. Die eine Hilfe ist, dass man am Ende jeden Tages drei Dinge niederschreibt, die positiv mit dir verbunden sind, mit positiven Emotionen. Und das muss nichts Großartiges sein, sondern kleine Dinge, wenn die Sonne aufgegangen ist oder wenn man eine Blume entdeckt hat am Wegrand, wo einen positiven Eindruck gemacht hat. Also Rudolf Steiner hat das mal genannt, eine Übung der Positivität, dass man trotz Schwierigem eben das noch beobachten kann, was wirklich positiv ist. Und so kann man sich auch am Abend noch vier Fragen vorlegen, die in ähnliche Richtung gehen. Zuerst, was hat mir heute Freude bereitet? Dann, wofür und wem kann ich heute dankbar sein? Wo habe ich mich heute lebendig gefühlt? Welche Stärken konnte ich heute ausleben? Ja, Sie sehen da die Themen von Freude, von Dankbarkeit, von sich lebendig fühlen, vom Entdecken von inneren Stärken, die man sehr wohl verbinden kann mit einem Reifung, einem Wachstum im Seelisch-Geistigen. Eine lustige Idee ist noch Planung von positiven Aktivitäten. Ja, man denkt ja immer, man muss mal einen längeren Urlaub machen, dann wird ja alles besser. Aber es gibt die Idee, den Urlaub auch in den Alltag mit hineinzunehmen, dass man sich vornimmt, immer zwischendurch im Alltag einen Mini-Urlaub zu machen, wo man schon vorher überlegt hat, welche positive Aktivität man in einer Viertelstunde oder 20 Minuten sich vornimmt, um da eine Pause im Alltag zu gestalten. Ein weiteres ist auch das Sinnerleben im Alltag, weil bei einem dramatischen Ereignis wird ja vieles erstmal hinterfragt. Es verliert wie seinen Sinn. Und so ist das nochmal eine andere Perspektive, die speziell mit dieser Dankbarkeit zu tun hat. Was man erlebt hat, wofür war es gut, was man erlebt hat? Wie können die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, auch nicht nur für mich, sondern auch für andere nutzbar werden? Oder welche Fähigkeiten hat mir ein bestimmtes Erlebnis heute gebracht? Und das führt dann zu dem, was man nennt Perspektivwechsel. Also nicht nur das zu erleben, wie einem etwas trifft, sondern die Sinnhaftigkeit oder auch, was bedeutet das als Fähigkeit auch für die anderen Menschen, was dann auch eine Integration vom Erlebten erleichtert und zum Wachstum positiv mit beitragen kann. So gibt es natürlich auch noch viel mehr und alle Therapie gehört natürlich dazu als Basis. Also so wie das generell formuliert wird, erst einmal die Stabilisierung, dann eben die Auseinandersetzung mit den traumatischen Erlebnissen oder diesen festen, ungesunden Gedanken, die sich daraus ergeben können. Und aber zum Schluss diese Integration und Verwandlung, wo man einen neuen Sinn in der Welt finden kann. Aber es gibt auch Kritik an diesen Darstellungen, weil wenn man das erfährt, dass es auch posttraumatische Reifung, Wachstum gibt, dann kann das natürlich verlocken, dass es ein Wunsch wird, einfach so etwas, was man erlebt, ist das Wertvolle beizumessen, was vielleicht auch nicht immer stimmt. Und es gibt auch kritische Untersuchungen, die sagen, dass dieses persönliches Erlebnis gar nicht unbedingt nach außen so fassbar ist. Und es kann auch wie einen Druck bereiten, dass man eben so sagt, ja, du musst ja doch zu dem posttraumatischen Wachstum kommen. Ja, wie lange braucht das noch? Ja. Also in ganz allgemeiner Form erleben das die Traumapatienten, die in Psychotherapie sind, immer wieder, dass sie angesprochen werden von Familie oder Angehörigen und sagen, wie lange bist du noch in der Therapie? Ist das nicht endlich mal gut? Oder solche Aussagen findet man häufiger. Und wenn man realistisch ist, was Frau Redemann aus ihrer großen Erfahrung genommen hat, dann muss man damit rechnen, dass man 240 Therapiestunden brauchen kann. Das heißt natürlich nicht nur Psychotherapie, sondern eben auch andere Formen von Therapie, um ein Trauma wirklich überwinden zu können. Also man muss schon eine längere Zeit damit rechnen, dass man sich intensiv therapeutisch auseinandersetzt, um die Folgen eines Traumas zu überwinden. Das kann natürlich auch mal schneller gehen, aber ich denke, man sollte sich da auch nicht so unter Druck setzen oder die Erwartung so erhöhen, dass man es möglichst bald schafft. Jetzt kommt noch kurz ein anderes Thema, was ich sehr interessant finde, weil es andere Phänomene bei anderen körperlichen Erkrankungen gibt, die zu einem Zustand führen, das man Nahtoderlebnis nennt. Und das ist wissenschaftlich untersucht worden. Anfangs gab es ja mehr so anekdotische Schilderungen oder Sammlungen von diesen Erlebnissen, von Nahtoderlebnissen. Und der Pim van Lommel hat das ausführlich als niederländischer Kardiologe, der auf einer Intensivstation tätig war, wahrscheinlich, gesammelt, was die Menschen, die eben klinisch tot waren, berichtet haben, dass er das systematisch aufgenommen und erfasst hat. Und es gibt zwei Publikationen, eine in Lancet, einer sehr renommierten Zeitschrift, oder auch als Buchpublikation Near Death Experience in Survivors of Cardiac Arrest. Und es gibt auch Neuausgaben, wo noch neue Nahtoderfahrung und Weiterentwicklung von diesen Menschen, die da erfasst wurden, geschildert werden, auch schon von 2009. Und da ist sehr interessant, wenn man dann schaut, welche Veränderungen nach 2 und nach 8 Jahren in diesen Studien da zusammengetragen wurden. Ja. Es ist formuliert als größere Selbstakzeptanz und ein verändertes Selbstbild, mehr Mitgefühl für andere, größere Wertschätzung des Lebens, Befreiung von Todesangst und Glaube an ein Leben nach dem Tod. Das ist wohl das Besondere. Und besonders interessant eben auch, dass die Menschen stärker religiös, spirituell werden, aber was nicht unbedingt heißt, dass es eine stärkere Bindung an die kirchliche Religiosität gibt. Und dann gibt es auch Veränderungen der körperlichen Wahrnehmung und verstärkte Gefühlserleben, bis eben auch wieder in diese Hochsensibilität oder Hochsensibilität, diese erhöhte intuitive Sensibilität. Und ich fand das ganz spannend und natürlich auch nachvollziehbar, dass die Veränderungen beim Nahtoderlebnis sehr ähnlich sind, weil es ja auch ein schweres traumatisches Erlebnis ist, auch wenn es einen medizinischen Zusammenhang hat. Dass diese getroffen werden von einer so Krise, einer medizinischen Krise, die dazu führt, dass man sogar das Bewusstsein erlebt oder dass der Organismus eigentlich wie in einem Todeszustand ist und dann wieder zum Leben erweckt wird, dass das auch eine intensive traumatische Aspekt hat. Und das Spannende zum Abschluss jetzt noch von dem, was ich vortragen möchte, ist, dass es eine Beschreibung dieses Nahtoderlebens von Rudolf Steiner gibt in dem Buch Die Geheimwissenschaft im Umriss. Es ist die Gesamtausgabe 13. Sie finden das dann im Text, wo er das beschreibt, so ein Nahtoderlebnis mit dem, was das auf die verschiedenen Wesensglieder des Menschen bewirkt. Ich lese den Text. Während des Lebens zwischen Geburt und Tod tritt eine Trennung des Ätherleibes nur in Ausnahmefällen und nur für kurze Zeit ein. Der Ätherleib ist ja der Lebensleib, der ganz mit dem physischen Leib, mit dem Körper verbunden wird. Und das auch in der Nacht der Fall ist. Der Ätherleib bleibt also im Leben eigentlich immer verbunden mit dem physischen Leib. Dann der Text weiter. Wenn der Mensch sich durch irgendetwas plötzlich dem Tode nahe sieht, wenn er zum Beispiel am Ertrinken ist oder bei einer Bergpartie ein Absturz droht, dass dieses nur dann eintreten kann, also dieses Erlebnis der Nahtoderscheinungen, wenn wirklich der Ätherleib von dem physischen Leib getrennt ist und dabei der Ätherleib nur mit dem Astralleib verbunden bleibt. Und dann aber auch, wenn durch den Schreck nicht nur der Ätherleib gelockert ist, also wenn durch den Schreck auch eine Lockerung des Ätherleibs und des Astralleibs eintritt, dann bleibt das Erlebnis aus, weil dann wie im traumlosen Schlafe völlige Bewusstlosigkeit vorhanden ist. Also das ist ein Auszug aus einem längeren Text in diesem Buch. Und wer sich interessiert, das lohnt sich, das noch nachzulesen. Das ist auf der Seite 96 bis 98 in dieser Buchausgabe. Ja, mit dem möchte ich eigentlich abschließen. Ich habe gesehen, es gibt schon einige Fragen, die aufgekommen sind im Text. Und bin gespannt, was wir noch aufgreifen können zur Klärung dieser Fragen. Ja, danke schön für das Mitverfolgen.
Hilde, du bist stumm geschaltet.
Danke, Harald. Wir haben Fragen schon während du gesprochen hast bekommen. Es kommen bestimmt noch mehr. Ich fange mal an. Und ich finde es großartig, dass du jetzt auch wirklich diesen Raum geschaffen hast, dass wir auch wirklich jetzt intensiv Fragen stellen können. Und Babs hat mal auf dein Beispiel bei Redemann Bezug genommen, wo du gesagt hast, am Schluss ist es wichtig, wieder zurückzukommen, ja, ganz bewusst. Und sie sagt, das ist bei Trauma keine Selbstverständlichkeit. Wie erlebst du das, wenn du das mit Menschen machst, die Traumas haben?
Ja, es ist wirklich wichtig, das zu beachten, weil ein Grundphänomen bei diesem andauernden Stressphänomen ist ja das Hyperarousal zum Beispiel. Das heißt, man ist beim Bewusstsein weniger bei sich, bei seinem Leib und seinen Sinnen, also insbesondere die Leibsinne, sondern man ist immer draußen mit der Wahrnehmung. Und die Tendenz, die ist natürlich noch verstärkt, wenn man eine imaginative Übung macht, wo man gar nicht mehr mit den Sinnen eigentlich verbunden ist, sondern sich ganz in den seelischen Bildern befindet, dass es noch mehr braucht, um dann bewusst wieder in das Erleben des Körpers zurückzukommen. Und manchmal ist es auch notwendig, das noch weiter anzuleiten, dass man nicht nur sagt, Sie kommen jetzt bitte in den Raum zurück und nehmen den Raum wieder wahr, sondern dass man auch dazu sagen kann, spüren Sie Ihren Körper deutlich, spüren Sie, wo die Füße auf dem Boden sind, spüren Sie, wie der Körper Kontakt hat, dort, wo Sie jetzt sitzen, zu dem Sessel oder dem Stuhl. Ja, dass das wirklich bewusst ergriffen wird, dass man wieder in diesen Zusammenhang mit dem Jetzt Erleben im Körper ist.
Nativität fragt, weil du den Friedenstanz Welt und Mensch vorgelesen hast und da kommt dieser Satz vor, das Leben, es wird schwerer für mich. In welchem Zusammenhang siehst du das mit dem Thema von heute?
Ja. Also ich denke, das hat einen Zusammenhang mit dem, was man vielleicht oberflächliches Leben nennen kann. Wenn man ja nicht konfrontiert war im Leben durch Schicksalsschläge oder sogar durch Traumata, dann hat man natürlich die Neigung, eher oberflächlich durch das Leben durchzugehen und nicht so viele Zusammenhänge zu sehen und dem Leben und den Beziehungen eigentlich nicht so viel Bedeutung zuzumessen oder eigentlich auch nicht so viel Erfahrung macht. Man kann ja sagen, das ist doch ein glückliches Leben, wenn man so oberflächlich glücklich leben kann. Aber ich denke, es ist eben kein reiches Leben, es ist kein reiches Innenleben. Und wenn man eben diese Erfahrung macht, dass man Beziehung zwischen sich und der Welt aufnimmt, das ist ja heute auch schon in der Idee vom Ökologischen sehr präsent, dann wird das Leben nicht einfacher, sondern es stellen sich viel mehr Fragen. Man geht viel bewusster durch das Leben. Und das, denke ich, das ist die Schwere. Also nicht jetzt die Schwere im Sinn vom seelischen Bedrücktsein. Das ist ja in der letzten Zeile auch deutlich, dass es auch eben freudiger wird, lichter wird. Aber dass dieses Element von der Bedeutung des Lebens schon dieses schwere Element mit sich bringt.
Danke. Galina fragt, um ins Konkrete des Traumas zurückzugehen, muss ich Tätern vergeben, um Frieden zu finden?
Ja, das ist eine schwierige Frage und man kann sie wahrscheinlich auch nicht generell beantworten. Also ich denke, es ist auf jeden Fall nicht richtig zu sagen, man muss vergeben. Es gibt viele Situationen, wo man nicht vergeben kann. Oder man kann es auch so im Praktischen formulieren, dass man eben den Kontakt zu Tätern nicht aufrechterhalten kann. Das ist eigentlich eine erste Forderung. Also die kann man oder muss man eigentlich so stellen bei einer Traumatherapie, dass man sichergestellt hat, dass keine weiteren Verletzungen durch Beziehungspersonen entstehen. Und da kann es auch überhaupt nicht darum gehen, dann einfach diesen Menschen zu verzeihen und zu vergeben. Und ich denke, es gibt eine, ja, muss ich schon sagen, eine okkulte Weisheit darüber, dass dieses Verzeihen braucht Zeichen von der Erkenntnis des Menschen, dem man zum Opfer gefallen ist. Man muss das erleben können und dann, denke ich, ist das möglich zu verzeihen. Aber ich denke, das ist die wesentliche Grundlage. Und das macht auch den größten Unterschied, wenn jetzt Ereignisse da sind, die durch bestimmte Menschen hervorgerufen sind, wo man persönlich getroffen sind, oder wenn eben ganze Menschenkreise getroffen sind, dann ist das auch wieder anders, wenn man nicht alleine getroffen ist in einer traumatisierten Situation. Und besonders auch, wenn ein Naturereignis zum Trauma geführt hat, ist das viel leichter, darüber wegzukommen, weil es auch noch etwas Gemeinschaftliches gibt. wo man betroffen ist und wo man sich auch gegenseitig unterstützen kann. Also besonders bei Naturereignissen sieht man das ja, wie viel Solidarität und Unterstützung es dann gegenseitig gibt, nicht nur von außen. Ja, dass die Menschen sich einfach helfen und unterstützen, ja. Und alle diese Situationen, die finden wir ja sehr konkret und aktuell, jetzt gerade in der Welt, ja.
Ein bisschen anschließen, und du hast schon einmal was dazu gesagt, aber ich glaube, man, die Frage ist doch so tief, dass man die wieder stellen sollte. Rudolf fragt heute: Haben wir uns die traumatischen Ereignisse meist oder immer vorgeburtlich vorgenommen?
Ja, also ich denke, dass wir uns vorgenommen haben, bestimmte Menschen zu begegnen. Aber wir können ja nicht bestimmen, was diese Menschen dann mit einem tun. Das war ja eine ähnliche Frage schon mal, ist das Schicksal und so. Ja, also das würde ich nicht sagen. Also, aber es gibt auch da eine Erfahrung, die Rudolf Steiner aus seinem übersinnlichen Erlebnis weitergegeben hat, die beschreibt, dass die Kinder, bevor sie geboren werden, so wie einen Lebensvorblick haben, eben entsprechend dem, dass es einen Lebensrückblick gibt nach dem Tode. Und dass ihnen da auch Schicksalsmäßiges gezeigt wird in diesem Vorblick. Und das kann auch wie erschreckend wirken, also was die, und sagen, die Schicksalsgötter vorgesehen haben, mit was man sich im Leben auseinandersetzen soll. Ja. Jetzt gibt es gerade eine Störung, weiß ich, das ist die Kamera, die flimmert.
Der Stick.
Technik, ja. Ja. Und das gibt auch Phänomene, denke ich, wo man beobachten kann. Also es gibt ja Kinder, die sehr schnell und leicht auf die Welt kommen, und es gibt andere, wo man merkt, da gibt es Verzögerungen oder ja. Und dann kann man vielleicht dazu denken, dass das auch mit diesem zu tun haben, dass Kinder auch schon wie einen Schreck bekommen für die Aufgaben, die ihnen gestellt werden in dem Leben, dass das zum Teil auch eine Zumutung ist, aber die Zumutung heißt ja, dass es den Menschen zugemutet wird, ja. Dass das Vertrauen da ist, dass die Menschen das bewältigen können.
Vielleicht sogar von beiden Seiten.
Hm? Ja.
Jetzt eine Frage zum posttraumatischen Stressdisorder, PTSD. Wie sind die salutogenetischen Faktoren beim akuten Trauma? Was lässt ihn bei PTSD nicht weiterwachsen? Was verhindert das?
Ja, ich denke, diese Faktoren, die sind allgemein anwendbar. Und das, was ja nicht vorhanden ist nach einem dramatischen Geschehen, ist das, dass man nicht versteht, was geschehen ist, dass man nicht damit umgehen kann und auch keinen Sinn damit findet. Und von dem her sind das schon zentrale Dimensionen, die dann als salutogenetisch angeführt werden, eben dass man erstmal ein Gefühl bekommt, dass man die Situation verstehen kann. Und auch die Empfindung bekommt, dass man damit umgehen kann und dass man auch Unterstützung bekommt, damit umzugehen. Und aus dem Ganzen eben Sinn schöpfen kann, so wie das eben dargestellt wird, auch bei diesem posttraumatischen Wachstum, der posttraumatischen Reifung, dass man auch neue Fähigkeiten, neue Ziele, neue Werte erleben kann im Leben. Das sind sicher wesentliche Faktoren, das zu unterstützen, therapeutisch, und helfen den Menschen, zu dieser salutisch-genetischen Entwicklung zu kommen.
Ja. Oh. Frage von Nathalie. Dissoziation. Aspekt natürlich beim Thema Trauma. Und da zitiert sie ein Buch von Kelly McDaniel, der die Dissoziation als Resilienzfaktor beschreibt. Hm. Was sagst du dazu?
Ja. Ja, es ist auch ein Resilienzfaktor, weil zunächst einmal kann das ja wirklich zu stark sein, das Erleben in der traumatischen Situation, in der akuten Stresssituation. Und deshalb macht es auch Sinn, dass diese Dissoziation entsteht, dass man nicht übermäßige Schmerz und Leid erlebt. Aber dann ist es ja auch das Prinzip, was in der Therapie aufgegriffen wird, dass man eben sich bewusst in diesen bildhaften Vorstellungen, in den Meditationen eine schön gestaltete Umgebung versetzt, also dieser Aspekt von Imagination als heilsame Kraft, was ja auch eine Dissoziation ist, die wegführt aus dem Alltagsleben, aber da ist sie gegriffen. Und das, was ja immer als Phänomen wieder auftritt, ist, dass nicht nur in dieser ersten traumatischen Stressreaktion im Traumaereignis diese Dissoziation passiert, sondern immer wieder in Triggersituationen. Das auftritt, wo es ja fast übermäßig auftritt. Und dort ist es wichtig, eben seine sinnlichen Fähigkeiten wieder deutlicher zu gewinnen, also sich mehr zu spüren und sich klar zu machen, wie ist man jetzt gerade in die Situation gekommen, was könnten die Auslöser sein, dass man dann aus dieser Situation wieder herauskommt.
Wir können vielleicht noch 2, vielleicht sogar 3 Fragen beantworten, Harald. Und ich finde es wirklich schön, wie du aus deiner Erfahrung uns da jetzt teilhaben lässt. Und Andrea fragt jetzt oder nimmt nochmal Bezug auf, was du von Rudolf Steiner vorgelesen hast, diese Beschreibung des Nahtoderlebnisses, wo mal der Ätherleib nur vom physischen Leib getrennt war, wo man dann Bilder kriegt, ja, in einer schwierigen Erfahrung. Oder wo der Astralleib sich auch noch lockert und man dann keine Bilder mehr bekommt. Und da fragt sie jetzt, und dann hast du ja die Brücke zum Trauma geschlagen, dass da irgendwo auch Verwandtschaften sind in diesem Zustand. Und Andrea fragt jetzt, ob ein nicht zu Bewusstsein gekommenes Trauma weniger traumatisch ist. Weil es ja diese 2 Möglichkeiten.
Ja, genau, ja. Also das vermute ich nicht so, weil es gibt ja dieses bewusste Erleben, das führt aber nicht zum Erinnern. Das ist etwas sehr Spezielles, was Rudolf Steiner zum Gedächtnis ausführt, weil man meint ja, das, was ich bewusst erlebe, das wird so wie ein Computer etwas auch wahrnimmt, aufzeichnet, dann festgehalten auf der Festplatte vom Gehirn, es ist ja auf jeden Fall nicht das Gehirn, sondern ist der ganze Körper, der dann wahrnimmt und erinnert. Und es ist eher schwieriger, wenn man eigentlich diese Erinnerung hat, die gleichzeitig unbewusst aufgenommen wird an das Ereignis. das in einem rumort und man dazu nicht so guten Zugang hat. Und das kann auch ein Schutz sein. Und das ist ja immer wieder auch die Frage, soll man da nachbohren? Wenn die Menschen spüren, da ist etwas, wo mir aber nicht zum Bewusstsein gekommen ist, wo ich nicht miterlebt habe im Wachbewusstsein. Und dann wird immer wieder gesagt, ja, man muss dann Hypnose machen, um das herauszuholen, was im Unterbewussten ist. Aber meine Erfahrung ist die, dass das sehr fragwürdig ist, diese Idee. Und dass es auch einen Sinn machen kann, wenn das im Unterbewussten bleibt. Und dann kann es mit der eigenen Entwicklung so im Positiven weitergehen, dass man stark genug wird, das auch dann wieder zu erinnern. Und dann ist es vielleicht der richtige Zeitpunkt, dass man mit diesem arbeitet.
Zwei Fragen zum Abschluss. Gerne. Annette nochmal fragt, wenn ein Kindheitstrauma bis in den physischen Leib wirkt, besteht die Chance, über psychologische und spirituelle Techniken zu helfen, wenn Medizin nicht wirkt oder nicht mehr wirkt?
Ja, also ich denke, das Trauma wirkt eigentlich immer bis in die Leiblichkeit hinein. Und generell gibt es ja verschiedene Ebenen der Therapie und die gehören immer alle zusammen. Also ich denke, es ist immer sinnvoll, die Psychotherapie mit Leibtherapie, also in der Bewegung oder vielleicht auch in geführten Bewegungen, in der Physiotherapie oder ja so, wie das Levine entwickelt hat, zu verbinden. Das ist etwas Wichtiges. Und das Mittlere, dann die Kunsttherapie. Das ist die übliche Rangordnung, so will ich mal sagen. Aber Rudolf Streichler hat gesagt, die eigentliche Geist, die Logotherapie, ist die Kunsttherapie. Und die Gesprächstherapie ist nur die Psychotherapie. Ja, und die Bewegungstherapie, die verbindet eigentlich den Geist mit dem Körper. Und das ist doch so genial, oder?
Ja. Und die allerletzte Frage, es kommen so viele geniale Fragen von euch rein. Vielen, vielen Dank. Eine, die jetzt nochmal so ein bisschen nicht provokativ, schon ernst gemeint, nochmal diesen Satz, der vorher war, das Leben, es wird schwerer für mich. Das hast du ja wirklich, das erweiterte Bewusstsein oder Öffnen. Ja. Und dann sagt Papst, ja, aber Alltags-Ich gegenüber höheres Ich, es braucht doch nicht schwer zu sein. Es hängt ja davon ab, in welches ich mich bette. Oder wie siehst du das?
Ja, das ist schon etwas konfrontativ. Ja, also das, auch das höhere Ich ist verbunden. Und ich denke, wenn man Menschen erlebt, die geistig strebend sind und auf diesem Entwicklungsweg sind, dass die es auch nicht unbedingt einfacher haben im Leben. Ja, also man hat vielleicht eben diese andere Perspektive, wo man mehr Abstand haben kann zu den Dingen auch. Das ist ja auch wichtig, ja, diese Beobachtungsrolle mehr einzunehmen, was ja auch im Buddhistischen so stark betont wird und auch in den buddhistisch orientierten Therapien das Wesentliche, dieses Distanz. Das ist sicher hilfreich. Aber trotzdem, der Mensch bleibt in allen Ebenen eben Mensch und steht in der Welt drin. Ja.